Ja, für uns Pastoren gibt es ja nichts Schöneres, als irgendwo gerufen zu werden. Du darfst das Wort Gottes verkündigen und dann sind wir da. Das läuft immer noch so nebenher mit. Das wird nicht immer abgefragt. Klavierspielen ist eher in den seltenen Fällen. Ihr seid eine der kleinsten Gemeinden im deutschen Bezirk, aber eure Homepage, falls ihr wisst, was das ist, aber das wisst ihr natürlich, die ist immer aktualisiert. Insofern hatte ich die Chance, das habe ich Manfred auch gesagt, schon mal reinzuhören, was mein Vorredner Helmut Weidemann am letzten Sonntag gepredigt hat. Also diagonal hört man das als Pastor, hat man ja nicht die Zeit, die ganze Predigt anzuhören. Und da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass ihr alle eure Bibel mitgebracht habt. Denn das hat er letztes Mal angesprochen. Hebt doch mal eure Bibeln alle hoch. Ich muss Helmut nochmal hierher schicken. Das schadet nicht. Gut, ich habe nämlich den Text jetzt, manchmal habe ich den Text mit dabei. Ich habe das heute gespart, weil ich dachte, nach dem, was Helmut Weidemann gepredigt hat, werden heute alle ihre Bibel dabei haben. Ich lese jetzt mal einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, Jakobus 2, ein etwas längerer Text, die Verse 14 bis 26. Liebe Brüder, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ohne dass ihr ihnen gebt, was sie zum Leben brauchen. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeige doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert ihr euch nicht daran, dass sogar Abraham, unser Stammvater und Vorbild im Glauben, vor Gott erst Anerkennung fand, nachdem er tat, was Gott von ihm verlangte? Er war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und dadurch fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unsere Taten beweisen, dass unser Glaube echt ist. Anders geht es nicht. Auch die Dirne Rahab ist dafür ein Beispiel. Sie wurde von Gott gerettet, weil sie in Jericho die Kundschafter der Israeliten vor den Soldaten des feindlichen Königs versteckte und ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht ermöglichte. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, wenn er ohne praktisches Handeln bleibt. Bete nochmal. Lieber Herr, das ist dein gutes Wort, das ich verkündigen darf, und bete, dass du nicht nur die Herzen der Hörer bereit machst, dass das hineinfällt, was dir wichtig ist, was du jetzt möchtest, vielleicht bei jedem was ganz anderes. Und dass du meinen Mund öffnest und ihn gebrauchst und segnest und das herausfließen lässt, was dir wichtig und wert ist. Danke für deine Gegenwart und danke für dein gutes Wort. Amen. Heute in 4 Tagen oder 5 werde ich mit meiner Frau am Strand liegen, auf den Kanaren in Fuerteventura. Und dann werden, wie wir das schon kennen, Menschen aus Schwarzafrika oder aus Südamerika vorbeikommen, schwer beladen mit Sonnenbrillen und Tüchern und allen möglichen Dingen, die sie mitschleppen. Und ich werde fast immer sie fragen nach einer Rolex-Uhr. Und entweder haben sie diese Uhr gleich dabei oder aber sie werden beim nächsten Vorbeilaufen diese Rolex-Uhr mir mitbringen und werden für mich spektakulär sagen, dass diese Rolex-Uhr, die eigentlich hier mehrere tausend Euro kostet, dass sie die für 39,99 Euro dabei haben. Worüber spreche ich? Davon, dass es nicht nur dort im Urlaub, sondern dass es an vielen Stellen in unserem Leben, und ich habe hier mal 2 Beispiele, gibt sogar einen Shop im Internet, einen Plagiat-Shop, wo man hier keine Leica, sondern eine Leima erwerben kann. Und das Interessante ist, wenn man auf diese Homepage geht, dann steht immer unten drunter, oder das kann auch drunter stehen, dass man sich bei bestimmten Dingen strafbar macht. Das gilt übrigens für die Strandsituation auch. Man darf eigentlich diese Plagiate, wo irgendeiner das Original dafür teuer gearbeitet hat und es zu einem echten Preis verkaufen müsste, darf man das eigentlich nicht abnehmen. Als Tourist macht man sich an bestimmten Stellen strafbar. Hier wird man wenigstens darauf aufmerksam gemacht, dass es Plagiate sind. Aber ihr wisst es vielleicht und hört es auch, lest es in den Medien. Allein in Deutschland, hatte mir kürzlich einer aus Hanau gesagt, allein in Deutschland gibt es mehrere Milliarden Schaden pro Jahr durch Plagiate. Warum sage ich das? Warum setze ich das an den Anfang? Weil Jakobus behauptet, dass es so etwas im Christsein auch gibt. Menschen geben vor, Christen zu sein, und sind es gar nicht. Jakobus spricht hier über echtes und unechtes Christsein, über zuverlässige Christen und über falsche, heuchlerische Christen. Und darüber, und das wäre ja schade, er spricht darüber, wie man nun echtes Christsein leben kann. Wer den Jakobusbrief kennt, der weiß, und als solchen schätze ich ihn auch sehr, das ist sicherlich einer der praktischsten Briefe, die es im Neuen Testament überhaupt gibt. Vermutlich habt ihr in euren Bibelstunden das schon durchgelesen, immer wieder mal, aber das ist also ganz hervorragend. Theologisch, fang mal damit an, hat es in der Kirchengeschichte an dieser Stelle immer wieder Missverständnisse gegeben. Das Missverständnis lag vor allen Dingen darin, und dann in der katholischen Kirche auch dementsprechend praktiziert, dass man dachte, sich den Weg zum Himmel, also gerettet zu werden, durch gute Werke verdienen zu können. Und diese Predigt soll auch dazu helfen, zu sehen und zu erkennen, dass das nicht so ist. Also das ganze Neue Testament lehrt und macht deutlich, dass ein Mensch gerettet wird alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn man will, kann man hinzufügen, und das ist für Nazarener ja auch nicht ganz unwichtig, durch die Gnade Gottes. Ja, ein Nazarener würde sagen, von Wesley her, durch die vorlaufende Gnade Gottes, die immer schon irgendwo ist, wird ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Und wenn man dann diesen Jakobus hört, dann könnte man zunächst ein bisschen ins Schwanken kommen, weil er sagt, es ist nicht nur der Glaube, sondern es ist Glaube und Werke. Und die Frage entsteht, ja, wer hat denn nun Recht? Ich habe hier mal so eine kleine Gegenüberstellung von Paulus und Jakobus, die müssen wir jetzt hier im Einzelnen nicht vertiefen. Ich gehe nur auf ein paar wenige Dinge hier ein, weil wir wollen ja zu dem Text von Jakobus kommen. Im Grunde muss man sagen, beide haben Recht. Das Unterschiedliche waren die Adressaten, an die Paulus und auch Jakobus geschrieben hat. Paulus schreibt an Menschen, die im Grunde behauptet haben, dass wenn man Christ geworden ist, ist das schön. Aber dann muss man auch bitteschön noch dies Gesetz und jene Regel und die Beschneidung und das alles muss man auch noch erfüllen und halten. Also eine gewisse Gesetzlichkeit. Und Paulus macht deutlich, so ist das nicht. Und wenn das passiert wäre, dann gäbe es Christen, wie wir sie heute auf allen Kontinenten haben, gäbe es gar nicht, sondern es wäre wahrscheinlich eine kleine jüdische Sekte geworden. Kein Christsein, das sich in diesem Maße ausbreitet oder wie die Kirche des Nazareners in 168 Ländern inzwischen missionarisch aktiv ist. Also Paulus redet zu Menschen, denen es um das Gesetz ging. Und Jakobus, zu wem redet er? Jakobus redet über Menschen, die gesagt haben, Christsein ist toll, aber der Glaube allein, das reicht. Und was ich im Leben daraus mache, ist völlig unwichtig. Ich kann leben, wie ich will. Das Leben spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also das sind die Grundlagen, warum Paulus und Jakobus hier gerne missverstanden werden. Paulus erklärt, wie jemand zum Glauben an Jesus Christus kommen kann. Und Jakobus sagt, wie man als Glaubender sich verhalten kann. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist etwas, was zusammenläuft. Im Epheserbrief finden wir eine sehr schöne Zusammenfassung. Dort heißt es, denn nur durch seine unverdiente Gnade seid ihr vom Tod errettet worden. Ja, nur unverdiente Gnade. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen. Wozu? Um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhat. Also wenn jemand glaubt, dass er sozusagen die Rettung findet, weil er gute Taten tut, der wird relativ schnell in Schwierigkeiten geraten. Wir sind gerettet aufgrund der Gnade Gottes, in dem wir dieses Geschenk Gottes angenommen haben. Und bei Jakobus geht es nun darum, wie ich diesen Glauben zeigen kann, wie sich das ausdrückt. Und er redet hier in diesem Abschnitt von 5 Dingen, an denen ich das erkennen kann. Und die möchte ich jetzt gerne hier präsentieren. In Vers 14 beginnt er, liebe Brüder, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben? Das ist jetzt der erste Punkt. Aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen. Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Ihr redet also jemand über den Glauben so, als hätte er ihn. Aber es ist vorgetäuscht. Er weiß, wie man christlich redet, welche Vokabeln man benutzen muss. So viele Menschen behaupten von sich, dass sie Christen seien. Aber wenn man dann fragt, wie ist das eigentlich in deinem Leben, dann wird das gar nicht wiedergespiegelt. Jesus sagte, nicht der, der mich dauernd Herr, Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer? Der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht jeder, der einen frommen Aufkleber spazieren fährt auf seinem Auto, ist ein Christ. Nicht einmal jeder Theologieprofessor ist ein Christ. Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Und Jakobus würde sagen, nein. Christlich reden kann jeder. Es gibt immer wieder Menschen, die in den Medien auftauchen, weil es plötzlich irgendwie eine Fangruppe gibt, die das toll finden, wenn dieser Mensch jetzt über den Glauben redet. Dann werden sie gefeiert und dann werden sie auch schnell wieder gefeuert. Warum? Weil solche Menschen ihr altes Leben einfach weiterleben, ohne jede Veränderung. Deswegen macht Jakobus hier deutlich, echter Glaube besteht nicht allein in Worten. An der Stelle dürfen wir uns nie täuschen lassen von angeblichen Christen, die vielleicht großartig reden, aber deren Lebensstil nichts davon widerspiegelt. Ein zweites, was er hier deutlich macht, der Glaube besteht auch nicht allein aus Gefühlen. Es ist weitaus mehr als Gefühle. Nicht, dass man Gefühle nicht haben darf, wenn man euch hier so sieht, das ist ja durchaus auch sehr gefühlvoll, wie man für Menschen betet, wie man Anteil gibt und Anteil nimmt. Aber viele verwechseln Emotionen und Empfindungen mit diesem Glauben. Ich habe Menschen erlebt, die waren emotional so bewegt, dass sie geradezu gezittert haben, so ergriffen von der Gegenwart Gottes am ganzen Körper und mit ihrer ganzen Seele. Und eines ist immer klar, wenn solch ein Ergriffensein nicht zu der Liebe führt, die tätig wird, dann ist es wertlos. Das will Jakobus vor Augen malen. Er schreibt hier in Vers 15, stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ohne dass ihr ihnen gebt, was sie zum Leben brauchen. Genauso nutzlos, schreibt er, ist der Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist. Er ist tot. Also was nützt es, wenn du jemandem, der in Not ist, sagst, ich wünsche dir alles Gute, ob per Telefon oder ob du diesem Menschen begegnest. Ich habe mir so überlegt, nachher ist der Gottesdienst zu Ende und jeder steigt so in sein Auto, wo immer ihr geparkt habt. Und wie es der Zufall will, einer von euch klemmt sich seine ganze Hand beim Zuschlagen der Autotür in dieser Autotür. Alle 5 Finger. Und dann steht man da, zunächst völlig benommen, vielleicht wie in einem Todeskampf. Das Blut läuft und läuft. Und ich würde vorbeikommen und einfach sagen, ich wünsche dir alles Gute. Ja, wäre euch damit geholfen? Wäre demjenigen damit geholfen? Deswegen schreibt Jakobus, echtes Mitfühlen, echter Glaube ist mehr als Mitfühlen oder Emotionen oder Sympathie. Dieser Glaube, er hilft, er handelt, er wird initiativ, er wird immer praktisch. Jakobus spricht hier von Christen, von Brüdern und Schwestern. Für alle Bibelkenner ist das vielleicht interessant in Vers 15, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo von christlichen Frauen als Schwestern gesprochen wird. Ja? Sonst wird ja immer, wenn Paulus schreibt, liebe Brüder, dann sind wir Pastoren und Gemeindeleiter immer so frei und sagen, liebe Brüder und Schwestern natürlich. Oder die Deutschen haben ja das schöne Wort, liebe Geschwister, da haben wir immer beide drin. Aber diese Stelle ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo von Frauen, christlichen Schwestern, gesprochen wird. Also als Teil der Familie Gottes. Wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er alles im Überfluss besitzt? So gesehen macht Jakobus deutlich, echter Glaube ist immer auch großzügig. Wenn jemand in dieser Gemeinde in Not gerät, auf wen könnte er zählen? Auf wen könnte er sich verlassen? Also müsste das ja jetzt eigentlich als Test fragen. Wer könnte heute Nacht bei dir anrufen? Könnte ich heute Nacht bei dir anrufen, wenn ich in Not gerate? Bei wem könnte ich anrufen? Ah, da wagen sich doch ein paar heraus. Also nicht, dass ihr euch wundert, um 3:30 heute oder so. Nein, ich will jetzt keinem Angst machen. Aber das ist im Grunde der Test, das ist die Frage, auf wen man sich verlassen kann. Nicht um ein bisschen zu plaudern, nicht um ein bisschen Mitgefühl zu erfahren, sondern um konkret zu helfen. Und ich glaube, manchmal theoretisch wissen wir das alles, aber wenn es praktisch werden soll, dann wird es schwieriger. Wir sind immer etwas besser darin, unseren Glauben in Worte zu fassen, als ihn dann auch zu praktizieren. Natürlich kann ich nicht der Not jedes Menschen in dieser Welt begegnen und ihr könnt es auch nicht. Wir können nicht jedem Menschen helfen, aber, macht Jakobus hier deutlich, ich kann es wenigstens bei einigen Menschen tun. Auch Jesus hat nicht jedem Menschen auf Erden geholfen. Jakobus sagt, genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist. Er ist tot. Also krank oder tot, aber solch ein Glaube hat nicht allzu viel Nutzen. Ein drittes, was echter Glaube ist, es ist nicht ein intellektueller Trip. Für manche ist es das. Die studieren die Bibel immer und immer wieder, studieren den Glauben, diskutieren mit anderen darüber, machen viele, viele Worte, tauschen sich aus. Jakobus verdeutlicht hier in Vers 18, nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Also Auseinandersetzung von unterschiedlichen Positionen. Der eine sagt, ich glaube, der andere sagt, ich handle. Und dann kann man stundenlang darüber debattieren, warum das eine besser und das andere schlechter ist. Und nach solchen Stunden, Tagen und Wochen geht man auseinander und sagt, ich habe eben meine Position und du hast deine. Und du kannst mir stundenlang Anregungen liefern, aber ich glaube, das, was ich glaube, werde ich am Ende auch nicht ändern. Was antwortet Jakobus? Er sagt, ihm müsste ich antworten, zeige doch einmal deinen Glauben, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue, also zeige mir deinen Glauben. Ich bin jetzt fast 30 Jahre Pastor und ich bin etlichen Menschen begegnet, die an dieser Stelle sehr eigenartig sich verhielten. Da war immer so eine gewisse Abwehr, eine abwehrende Reaktion. So als gäbe es gar nichts zu zeigen. Das gab immer so den kleinen Hinweis, also weißt du was, glaube, das ist etwas, das ist meine Privatsache. Das geht überhaupt niemanden an. Das ist nur für Gott erkennbar. Ansonsten ist der Glaube geruchlos, unbedeutend, unsichtbar. Und insofern kann dann jeder für sich irgendwie behaupten, dass er Glauben hat. Aber das lässt Jakobus nicht durchgehen. Er besteht darauf und sagt, zeige mir, ich habe ein Recht darauf, dich zu bitten, mir deinen Glauben durch dein Leben auch zu zeigen. Jemand hat mal gesagt, mit dem Glauben verhält es sich wie mit Kalorien. Du kannst sie auch nicht sehen, aber du erkennst die Auswirkungen. Natürlich kannst du nicht Glauben an sich sehen, aber die Resultate. Du sagst, dass du Christ bist. Und Jakobus würde sagen, zeige es mir. Lass mich doch einmal sehen, was hinter deinen Worten steckt. Ich mache das immer gerne deutlich mit dem Beispiel meiner Gesundheit. Mancher weiß ja, ich hatte vor Jahren 2 Herzinfarkte. Und man lernt dann so das Leben umzustellen und ich habe dann immer gesagt, wenn ich jemandem sagen würde, meine Gesundheit bedeutet mir sehr, sehr viel, das gehört zu den höchsten Werten in meinem Leben. Und jemand käme mit mir ins Gespräch und würde fragen, okay, ernährst du dich denn gesund? Ich würde sagen, nee. Ja, bewegst du dich denn ausreichend? Auf keinen Fall. Hast du genügend Schlaf? Nein. Achtest du auf vitaminreiche Nahrung? Nein. Gehst du denn regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen? Nein. Also was immer ich mit Nein beantworten würde, irgendwann würde jemand sagen, ich glaube dir nicht, dass deine Gesundheit dir wirklich viel bedeutet. Zeige mir dein Leben. Zeige mir dein konkretes Handeln, denn Glaube ist mehr als frommes Gerede. Mehr auch als schöne, mitleidige Gefühle. Glaube ist mehr als tiefsinnige Gedankenspiele. Paulus schreibt an die Korinther, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Nicht über Nacht, sondern das wächst so. Das ist ein Prozess und der läuft. Ich sage immer gerne, wenn jemand in die Steckdose fasst, an einen 220 Volt Strom, dann weiß man es auch. Dieser Mensch, der verändert sich. Und ich sage dann gerne, sollte es so sein, dass Gott in das Leben eines Menschen einzieht, ohne dass es äußerlich irgendeine Veränderung hat. Ich glaube das. Und Jakobus auch nicht. Jakobus sagt, wenn diese Veränderung ausbleibt, dann kann man sich durchaus mal die Frage stellen, wie das denn mit dem Leben des lebendigen Gottes in meinem Leben aussieht. Jimmy Carter hatte vor Jahren mal, ich glaube, da war er Präsident, da hat er mal gefragt, für sich selber, glaube ich, gefragt, wenn man einen Menschen, einen Christen in ein Gefängnis einsperren würde, einfach nur deswegen, weil der Christ ist, würden vor einem Richter die Argumente ausreichen, dass man ihn verurteilen könnte. Versteht ihr das? Wenn man uns einsperren würde, weil wir Christen sind, gäbe es überhaupt einen Anlass zu sagen, dieser Mensch ist schuldig, weil er Christ ist? Kann man mal drüber nachdenken. Ein vierter und vorletzter Punkt. Echter Glaube ist auch nicht die Summe dessen, was man glaubt. Das sagt Jakobus hier. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. So viele Menschen glauben an Gott, an die Bibel, an Christus. Viele können Teile des Glaubensbekenntnisses noch auswendig aufsagen. Manches aus dem Katechismus hat man irgendwann mal gehört und gelernt. Mancher weiß sogar etwas über die Trinität Gottes zu sagen. Kennen eine Menge Bibelverse auswendig. Und Jakobus sagt, gut und schön. Das können die Dämonen auch. Im Buch der Sprüche heißt es, ein uneinsichtiger, dummer Mensch sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. So etwas nennt die Bibel Dummheit. Der Teufel allerdings ist nicht dumm. Der glaubt an Gott. Ein großartiger Theologe. Er kennt einiges mehr aus der Bibel wahrscheinlich als mancher von uns. Kennt die Bibel vorwärts und rückwärts. Er glaubt das. Und auch seine Dämonen glauben das, sagt Jakobus. Und die zittern sogar. Ich finde das immer interessant. In der griechischen Sprache steht dort das Wort Frisso. Das bedeutet, dem stehen die Haare zu Berge. Das ist ja so schön in der hebräischen und griechischen Sprache, dass sie oft viel bildhafter ist als unsere deutsche Sprache. Also dem stehen die Haare zu Berge. Die Dämonen verstehen etwas von der Majestät und Ehre Gottes. Aber Glaube ist eben mehr als dieses bisschen Kopfwissen. Wir glauben an so viele Dinge und vieles glauben wir ja auch nicht. Viele glauben, Himmel ist das, was in diese 45 Zentimeter hineinpasst. Und sie leben dann dementsprechend. Wenn es das alles nicht ist, sondern eher vergleichbar einem Plagiat, dann stellt sich ja jetzt die Frage, was ist es denn dann? Und das sagt Jakobus hier. Er nennt zwei Beispiele, dass sich nämlich der Glaube in Taten zeigt, im tätigen Glauben sich ausdrückt. Er nennt hier, man könnte sagen, zwei völlig gegensätzliche Personen. Da ist der Abraham auf der einen Seite und Rahab auf der anderen Seite. Abraham ist ein Mann. Das war damals ja schon etwas. Rahab ist eine Frau. Abraham ist Jude. Rahab ist Heide. Abraham ist der Erzvater und Rahab ist eine Prostituierte. Abraham genießt großes Ansehen im Volk. Rahab ist fast unbekannt. Abraham ist das Beispiel für einen großen Charakter in der Bibel. Und Rahab hat da nur wenig von. Und Jakobus will sagen, egal wer du bist, egal was deine Lebensgeschichte ist, wichtig ist nur das eine, was sowohl Abraham als auch Rahab hatten. Der Glaube an den lebendigen Gott, der sich in Taten ausdrückt. Das ist das Gemeinsame. Wann endlich, Vers 20, wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will?
Erinnert ihr euch nicht daran,
dass sogar Abraham, unser Stammvater und Vorbild im Glauben, vor Gott erst Anerkennung fand, nachdem er tat, was Gott von ihm verlangte? Er war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott. Und dadurch fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Viele kennen diese Geschichte. Das war so der letzte Test, in dem Gott verlangte, dass Abraham seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hatte, dieser Sohn der Verheißung, den sollte er nun opfern. Und in dieser Geschichte geht es nicht darum, dass Abraham erst noch gerettet werden muss. Abraham glaubte ja schon längst. 25 Jahre vorher hatte Gott zu ihm gesprochen, hatte das bestätigt. Aber hier musste er nicht durch diese Tat seine Himmelfahrt erarbeiten. Überhaupt nicht. Es geht hier darum, dass er seinen Glauben nun auch zeigt. Und er gehorchte Gott. Gott wollte ihm zeigen, was das Wichtigste in seinem Leben ist. Und Abraham zeigte durch diese Aktion, dass er bereit war, das Liebste und Beste für Gott herzugeben. Ein Glaube, der sich in Taten zeigt. Dann spricht er über Rahab. Diese ganz andere. Diese Geschichte in Josua Kapitel 2. Zwei Männer, die das Land Israel erkunden sollten, fanden Unterschlupf bei dieser Prostituierten in Jericho, an der Stadtmauer. Und sie tut das unter allergrößter Gefahr. Sie riskierte ihr Leben, um zwei Männer zu retten, und steht am Ende im Stammbaum Jesu. Manche von euch sind ja wahrscheinlich länger Christ als ich. Und dann habt ihr bestimmt schon diese Geschichte gehört, vielleicht wird sie auch in unterschiedlichen Variationen erzählt, diese Geschichte von Blondin, so heißt der Mann. Der ist mit seiner Schubkarre auf einem Seil über die Niagara-Wasserfälle unterwegs. Ist ja heute sehr beliebt, auch zwischen Hochhäusern irgendwo ein Seil zu spannen. Und er hatte dann, ging einmal hin und her, ein nächstes Mal. Und immer wenn er über das Seil rüber war, dann haben die Leute ihm zugejubelt und waren begeistert. Dann hat er eine Schubkarre genommen, hat die voll Dreck gepackt und ist wieder über dieses Seil gegangen und wieder zurück und wieder haben die Zuschauer applaudiert. Und sie waren fest davon überzeugt, sie glaubten, dass dieser Mann, der schafft das, tagelang auch weiterzugehen. Bis er jemanden fragte, bist du bereit, in die Schubkarre einzusteigen? Das war der Test des Glaubens. Glaube ich das? Steige ich mit ein? Sich beeindrucken lassen, sich überzeugen lassen, das ist alles relativ einfach. Aber es durch die konkrete Tat zeigen, das macht unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus aus. Tun wir das, tust du das, was Gott will. Zeige mir deinen Glauben, nicht einem Einzelnen, sondern der Gemeinde, sagt Paulus, prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt. Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Ich will zum Schluss fragen, persönliche Fragen, das frage ich jetzt nicht jeden Einzelnen, aber jeder kann sich das selber fragen. Bin ich Christ nach dem, was Jakobus sagt? Kann man ja auch zu Hause nochmal nachlesen. Verändert der Glaube etwas in meinem Leben? Das heißt, sehe ich da im Laufe der Jahre, sehe ich irgendwelche Auswirkungen? Paulus ist sehr herausfordernd. Er will immer wieder Falsches von Echtem trennen. Auch diese Predigt ist vielleicht für manchen herausfordernd und gar nicht so erbaulich. Vielleicht dachtet ihr, da kommt der Pastor Lehmann aus Hanau und ich freue mich auf einen schönen Abend. Das wird sicherlich ganz erbaulich. Kann ich auch. Aber das war heute Abend nicht dran. Und ich sage es noch einmal, unsere Rettung, das ist allein Gnade Gottes. Darum geht es nicht. Das Leben im Glauben zu führen bedeutet, immer wieder diesen lebendigen Gott täglich zu erfahren und das miteinander zu teilen. Ich denke, viele von euch tun an der Stelle schon so vieles, aber als Pastor fällt es mir auf, wenn ich durch die Gemeinden gehe, dass das immer wieder ein Problem ist, dass wir oftmals viel mehr wissen als das, was wir umsetzen und leben. Aber genau darauf kommt es im Glauben an. Dazu möchte uns Gott ermutigen und ich möchte beten, für euch beten, dass es gelingt und ihr könnt auch ganz persönlich mitbeten und wenn es euch eine Hilfe ist, dann könnt ihr dazu jetzt auch aufstehen. Und ich will das auch so als Angebot anbieten. Wer das möchte, kann das für sich ganz persönlich dann mitbeten. Lieber Herr, du siehst diejenigen heute, die sagen, in diesem Sinne bin ich vielleicht gar kein Christ. Ich habe vieles über Christsein gesagt und gefühlt, diskutiert und zum Teil geglaubt, aber mein Leben kennt diese Auswirkungen gar nicht. Und wer das so sieht, der kann heute Abend sagen, lieber Herr Jesus Christus, ich will all meine Heuchelei heute beenden. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, so, dass ich dir vertrauen kann. Ich möchte mehr und mehr lernen, wer du bist und was du mit meinem Leben vorhast. Und dafür biete ich dir jeden Winkel meines Lebens an. Herr, ich bitte dich, vergib mir all das, was in der Vergangenheit ohne dich geschehen ist. Das Gute und das Böse, meine eigene Leistung, mein Versagen, meine Sünden und alle meine Fehlentscheidungen, vergib mir. Wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin, ohne dich zu fragen. Herr, aber nicht nur meine Vergangenheit, auch meine Zukunft soll dir gehören. Und ich will dir folgen, wohin du mit mir gehst. Und auch an diesem Tag bitte ich dich, mach aus meinem Leben, was du willst. Hilf mir zu wachsen, hilf mir zu glauben und lass mich und andere Menschen die Auswirkungen dieses Glaubens erfahren. Für alle Probleme und Möglichkeiten will ich offen sein, weil du mich liebst und dein Leben für mich hingegeben hast am Kreuz auf Golgatha. Herr, und ich danke dir an diesem Abend für jeden Einzelnen, der solch eine Entscheidung getroffen hat. Du sagst nicht, dass wir dadurch die besten Menschen werden, aber dass wir dich erfahren werden, dass du zu dem stehst, was du sagst. Und bewahre uns vor jeglicher Hetzjagd, die unseren Nächsten mit dem Rücken an die Wand stellt. Vergib, Herr, alles schlechte Reden und Denken über einen anderen Menschen. Vergib alle unterlassene Hilfeleistung, wo du uns ganz konkret vorgesehen hattest. Das neue Leben, das du uns geschenkt hast, ist Gnade. Und dir zu vertrauen, ist nicht unsere Leistung. Hilf uns immer wieder in unserem Leben zu mehr Echtheit und Aufrichtigkeit, auch in deiner Gemeinde. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank fürs Zuhören.